im Matthäus-Evangelium 24. Kapitel, da wird uns von Jesus Christus selber die ganze Tragweite der Endzeit kurz vorgestellt, wo eben Ordnungen erschüttert werden, wo Heiden gegen Heiden kämpfen. Es ist erstaunlich, es ist nicht angekündigt, dass Israel kämpfen wird. Heiden gegen Heiden. Und viele andere Drangsale. Das ist noch nicht die große Drangsal, aber es sind Drangsale. In Vers 9 heißt es, denen sie preisgegeben werden und euch zu töten. Und ihr werdet gehasst werden von allen Heidenvölkern, wieder den Heiden, um meines Namens willen. Es geht darum, dass der Name Jesu ausgelöscht werde und nirgendwo mehr erscheint und ausgesprochen werde. Das war schon dieser Befehl des Hohen Rates gegen die Apostel. Alles dürft ihr tun, aber Jesus dürft ihr nicht mehr in den Mund nehmen. Und das führt eben zu diesem Anstoß, wo eben einander verraten wird. An Vers 11 heißt es dann, und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Zugleich geschieht also eine besondere religiöse Welle dabei. Falsche Propheten, falsche Botschaften statt Jesus werden gebracht. Das soll sein. Und weil sie die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Gesetzlosigkeit, es ist keine Ordnung mehr da. Kein Gesetz funktioniert mehr unter den Menschen. Und da hört die Liebe dann auf. Dann ist jeder für sich selbst nur mehr, der übrig bleibt. Und in diese Situation hinein hören wir in Vers 13, wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und dieses bis ans Ende, das sollen wir nicht mit unserer Frömmelei ein bisschen verkürzen wollen, dass das Ende halt schon früher sein wird, damit uns vieles erspart bleibt. Nein, bis ans Ende aushalten. Und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündet werden, zum Zeugnis für alle Heidenvölker. Und dann wird das Ende kommen. Das Ende kommt nicht vorher. Bis ans Ende wird das Evangelium verkündet werden und diese Verkündigung darf und kann nicht beendet werden vorher. Bis ans Ende wird es verkündet, daher gibt es auch keine Entrückung bis an dieses Ende, weil das Evangelium verkündet wird. Und zwar zum Zeugnis für die Heiden. Für die Heiden. Die Zeit der Heiden. Und dass das nicht einfach ist, das merken wir in unserer Zeit. Erst vor einigen Minuten sprach ich mit einem Herrn, wie schwierig es ist zu evangelisieren, Selbstevangelisation. Wie können wir Menschen ansprechen? Aber es ist ein Auftrag. Jesus ist aufgetreten, hat gesagt, kehrt um, das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Das ist dieses Evangelium und dieses Evangelium vom Reich der Himmel, dem Reich Gottes, das in Jesus gekommen ist, wird verkündet und muss verkündet werden. Und das ist unser Auftrag. Bis ans Ende ist das unser Auftrag, das Evangelium zu verkünden, im Sinn von bezeugen. So wie der Epheserbrief sagt, dass wir eben dieses Evangelium ein Zeugnis geben, vom Evangelium der Hoffnung. Es ist ein Evangelium, das Hoffnung bringt. Wir verkünden nicht einfach nur das Gericht Gottes. Wir verkünden Hoffnung für Hoffnungslosigkeiten in der Situation der Menschen. Aber wie ist diese Situation im Vers 21? Denn dann wird eine große Drangsal sein. Es gibt keine zwei große Drangsale. Dann kommt die eine große Drangsal, wie von Anfang der Welt an bis jetzt keine gewesen ist und auch keine mehr kommen wird. Es gibt keine zwei. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden. Und darum geht es, dass durch das Verkünden des Evangeliums das Fleisch gerettet werde. Aber um der Auserwählten willen sollen jene Tage verkürzt werden. Der Herr gibt also genau die Tage an. Er bestimmt den Tag. Und wie schauen diese großen Bedrängniszeiten aus? Wenn dann jemand zu euch sagen wird, siehe, hier ist der Christus oder dort, so glaubt es nicht. Es ist interessant, einerseits will man verbieten, dass Jesus genannt wird, aber ein Christus wird verkündet. Ein falscher Christus wird verkündet. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und werden große Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Es werden große Wunder geschehen. Zeichen und Wunder, und zwar echte Wunder. Da wird wirklich was passieren, aber sie führen in die Irre. Unser Glaube gründet nicht auf Wunder, unser Glaube gründet auf dem Wort Gottes, auf der Verkündigung. Und das ist jetzt diese Zeit der Irreführung. Menschen suchen Wunder. Und wenn Wunder ist, da sind wir an der richtigen Spur. Und das ist die Irreführung. Siehe, ich habe es euch vorhergesagt. Wenn sie nun zu euch sagen werden, siehe, er, nämlich Christus, ist in der Wüste, so geht nicht hinaus. Und siehe, er ist in der Kammer, so glaubt es nicht. Denn wie der Blitz vom Osten ausführt, führt und bis zum Westen scheint, so wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. Denn von dem Aas, wo das Aas ist, da sammeln sich die Geier. Wie der Blitz vom Osten bis zum Westen sichtbar ist, so wird die Wiederkunft sein. Und es gibt keine zwei Wiederkünfte. Es gibt nur eine einzige Wiederkunft Christi. Und zwar sichtbar, und das hören wir dann anschließend, dieses Kommen des Menschensohnes auf den Wolken des Himmels unter Posaunenschall. Und er wird die Engel aussenden und seine Heiligen sammeln, seine Auserwählten. Er wird sie sammeln. Wer sind die Auserwählten, die gesammelt werden? Das ist die Entrückung. Bei dieser einen Wiederkunft ist die Entrückung, steht hier. Sollen wir bedacht sein? Ich will keine Lehre verbreiten. Ich will nur sagen, hören wir solch ein Wort und lassen wir es uns zu Herzen geben, was hier gesagt wird. Und in dieser Situation, wo Irreführung ist, falsche Christusse, falsche Propheten, Wunder und Zeichen geschehen, wo man zu Glauben aufruft, aber es ist ein Irrglaube, da ist unsere Aufgabe, das Evangelium vom Reich Gottes zu verkünden, zum Zeugnis für die Heiden. Zum Zeugnis für die Heiden. Und so wollen wir jetzt diesen geistlichen Hintergrund etwas näher ansehen, was dieser Inhalt der Verkündigung nun sein soll. Es geht letztlich ja darum, dass Gottes Herrschaft im Menschen aufgerichtet werde, das Reich Gottes. Und da bedarf es der Umkehr, der Buße und des Glaubens an das Evangelium, an das, was verkündet wird. Und diese Botschaft, dieser geistliche Hintergrund, er wird uns im Römerbrief Kapitel 3, Vers 9 dramatisch geschildert. Haben wir etwa etwas voraus? Ganz und gar nichts. Denn wir haben ja vorhin sowohl Juden als Griechen beschuldigt, dass sie alle unter der Sünde sind. Bitte, wer hören wir das nicht? Auch die Juden sind unter der Sünde. Nicht nur die Griechen. Und da heißt es weiter. Und es ist kein Gerechter, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Dieses Fragen nach Gott ist verloren gegangen. Sie sind alle abgewichen und sie taugen alle zusammen nicht. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Ihre Kehle ist voll offen, ein offenes Grab, mit ihrem Zunge betrügen sie und Otterngift ist auf ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Fluchen und Bitterkeit. Ihre Füße eilen vom Blut vergießen. Verwüstung und Ekel bezeichnen ihre Bahn. Und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Das ist die nächste Charakteristik, genau. Sie kennen den Frieden nicht. Den Weg zum Frieden auch nicht. Es ist keine Gottesfurcht in ihren Augen. Bitte, wäre es möglich, dass ich doch da Licht kriege, sehe ich das nicht. Keine Gottesfurcht ist mehr da. Zuerst ist diese Gottvergessenheit und dann auch keine Gottesfurcht mehr. Es ist alles verloren gegangen. Und so möchte ich jetzt auf dieses wichtige Wort hinweisen, das dann im Vers 22 dann sich fortsetzt, wo es da heißt, sie alle, nämlich, denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie haben sollten. Und das war das Wort, das vor Jahren in mein Herz gefallen ist. Die Herrlichkeit, die sie haben sollten. Nun, wenn wir jetzt den heutigen Menschen begegnen und solche Botschaft bringen, wird er sich immens wehren. Und wird sagen, hör mal auf damit. Du willst mich schlecht machen. Das große Problem ist, dass der Mensch in seiner Gottvergessenheit angefangen hat, sich selber zu definieren, wer er ist. Und er definiert sich, wie er sich erfährt und sagt, das ist der Mensch. Aber sie haben ausgeklammert, der ihn geschaffen hat, hat ihn anders geschaffen. Es war der Mensch, der in Gemeinschaft mit Gott war, ohne Hindernis, voll Freude, voll Vertrauen, voll Glückseligkeit. Ununterbrochen in Gemeinschaft mit Gott, in seinem Heilszustand im Paradies. Das ist der Mensch. Und der Verlust, dieser Gottesverlust, ist die immens große Sünde, möchte ich sagen, Krankheit des Menschen. Aber es ist so wie bei einem Arzt. Die erste Aufgabe eines Arztes ist, dass er die Diagnose stellt. Und manchmal reagieren die Patienten, dann sagen, ich mag diesen Arzt nicht, der hat mir diese Diagnose gestellt. Das wollte ich nicht hören. Ich will nur eine Hilfe haben von Arzt, aber keine Diagnose. Und so verhalten wir uns Gott gegenüber. Wir wollen zwar Hilfe haben, aber wir wollen uns nicht die Diagnose vorstellen lassen. Und das ist es, mit dem das Evangelium beginnt. Das Evangelium öffnet die Augen des Menschen, der geistlich erblindet ist, dass er seinen Zustand wahrnehmen kann, erkennt. Das ist der Grund, warum Sünde, warum so viel Unglück, so viel Unzufriedenheit, so viel Krieg und Hass und Zerstörung ist der Gottesverlust. Die Hauptsünde ist, dass wir Gottes Gemeinschaft verloren haben. Und das ist die Aufgabe, es zu verkünden. Und die nächste heikle Sache ist jetzt, dass diesen Gottesverlust niemand herstellen kann, niemand reparieren kann. Wir können nicht einfach sagen, also gut, dann anerkennen wir das, wir haben diese Gemeinschaft verloren, ja, das stellen wir fest, wir haben keine Gemeinschaft mit Gott, aber dann soll es Gott uns halt wiedergeben. Wir tun so, wie wenn halt nur ein Hoppala passiert wäre, es soll wiederhergestellt werden. Aber weil Gott ein Gott der Gerechtigkeit ist, der gerecht ist, und Gott ist der Eigentümer des Menschen, wie er ihn ohne Fehler geschaffen hat. Und dieses Eigentum ist zerstört worden. Und dadurch ist eine Schuld entstanden. Ein Verlust von dem, was Gott gehört hat. Und wer kann das Gott wiederbringen, den Verlust? Und da sagt schon der Psalm 49 in Vers 8, und doch vermag kein Bruder dem anderen zu erlösen. Er kann Gott das Lösegeld nicht geben. Zu teuer ist die Erlösung seiner Seele. Er muss davon abstehen auf ewig. Wir brauchen einen Löser. Weil dieser Verlust Gottes im Menschen was bewirkt hat, dass wir nun in falsche Hände gekommen sind und dessen Eigentümer geworden sind, wo die Sünde anfing zu herrschen über den Menschen. Wir sind Beherrschte und damit Versklavte. Verkaufte. Und es geht darum, dass wir zurückgekauft werden. Weil der jetzige Eigentümer hat Besitzanspruch. Darum ist er der Verkläger der Menschen. Und wir können den Verkläger nicht vertreiben. Auch durch keine Dämonenaustreibung. Es geht darum, dass ein Löser kommt, der loskauft. Und es ist berührend, wie Hiob im Kapitel 33 auch da nachdenkt. Ich möchte nur in Erinnerung rufen, ab Vers 24, wenn es dann für ihn einen Gesandten gibt, einen Mittler, einen aus Tausenden, der den Menschen seine Gerechtigkeit verkündet, nämlich die Gerechtigkeit Gottes. Und das, dieser Mittler, das ist eigentlich ein Verkünder des Evangeliums. Das ist hier gemeint. Ein Gesandter, nämlich. So wird er, nämlich Gott, sich über ihn erbarmen und sprechen: Erlöse ihn, damit er nicht zur Grube hinabfahre. Ich habe ein Lösegeld gefunden. Gott hat ein Lösegeld gefunden für den Menschen, nämlich seinen Sohn. Er ist der Löser. Er kommt, dem Menschen zu Hilfe und das herzustellen. Und in dieser Tragweite und diesem Hintergrund sollen wir es hören. Wie der Römerbrief im 8. Kapitel es so wunderbar darstellt. Es gibt jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Also in ihm sein ist das um und auf. Die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Die nicht mehr in dieser Knechtschaft des Fleisches stehen, sondern im Geist. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus, hat mich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Eben gelöst. Es gibt ein Gesetz des Geistes, das mich frei macht vom Gesetz des Todes, der Sünde. Denn was das Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch kraftlos war, das tut Gott, indem er seinen Sohn sandte, in der gleichen Gestalt wie das Fleisch der Sünde. Er kam in das Fleisch der Sünde, in der Gestalt, nach dem Ausschauen. Und um der Sünde willen und die Sünde im Fleisch zu verurteilen, er hat in seiner Menschwerdung die Verurteilung der Sünde im Fleisch vollzogen, indem er in allem widerstanden hat, damit die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt würde, die wir nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Und da ist jetzt dieses Heikle, dass wir nicht ständig hin und her springen können, die eine Seite und die andere Seite, sondern wir müssen eben ganz Eigentum eines einen sein. Wir können nicht zwei Herren dienen, sondern eben, und das ist jetzt die Entscheidung des Menschen. Gott hebt diese Entscheidungsfähigkeit im Menschen nicht auf. Ja, Gott bereitet den Menschen zu, dass er imstande ist, es zu entscheiden, trotz seiner Entmündigung und seiner Versklavtheit. Aber Gott wartet auf diese Entscheidung. Und wie der Mensch in der Sünde entschieden hat, muss er, um von der Sünde wieder loszuwerden, wieder eine Entscheidung machen, dass wieder die Scheidung eintritt von diesem. Und das geschieht, indem er an Jesus glaubt, Jesus Christus anruft, Jesus Christus so in sein Leben hereinholt, aufnimmt, und Gott hat alles schon bereitet. Der Sohn ist bereit, aufgenommen zu werden. Und wenn das der Mensch tut, hat er den Loskauf gefunden und ist nicht mehr unter der Macht der Sünde und des Todes. Und dieser Vorgang, der muss natürlich so ehrlich, so radikal, wie eben die Sünde radikal war, geschehen. Und das ist oft der Fehler, dass wir solche Entscheidungen, die eine Lebensentscheidung ist, zu einer frommen Entscheidung gemacht haben, aber die Tiefe des Herzens, die Betroffenheit oft gar nicht da ist. Darum kann solch eine Entscheidung nur in einer immensen Gottesfurcht geschehen. Wie ein Saulus, der zu Boden fällt und erfährt, wer das ist, der da vor ihm ist, ist sein erstes Wort: Herr, was willst du, dass ich tun soll? Er fragt nach dem Willen Gottes. Wenn der Mensch nach dem Willen Gottes fragt in der Gottesfurcht, dann hat er sich unterworfen und damit ihn aufgenommen. Wisst, wir können Jesus nicht einfach egoistisch aufnehmen. Ich nehme ihn, weil ich ihn brauche. Es geschieht nur, indem wir uns unterwerfen. Und so kommen wir unter die Herrschaft Jesu. Es geht ja darum, dass wir unter die Herrschaft Jesu kommen, und das geht nur, indem wir uns eben dieser Herrschaft unterordnen. Und siehe da, wenn das passiert, hört der Anspruch der anderen Herrschaft auf. Und nur in der ständigen Unterordnung unter Jesus sind wir Bewahrte. Und das geschieht jetzt noch verborgen, geheimnisvoll. Offenbar wird es erst, wenn er offenbar wird, werden wir als Kinder Gottes offenbar, wer wir sind. Bis dorthin bleibt es verborgen. Aber in der Verborgenheit wissen wir darum. Wir haben ein Vorauswissen, möchte ich sagen, ein Geheimnis, das noch offenbar werden soll. Aber für uns ist es kein Geheimnis mehr. Wir wissen bereits davon. Ich weiß, mein Erlöser lebt. Und das ist diese große Botschaft, dass wir ihn aufnehmen. Er hat uns teuer erkauft. Und er, so sagt der Hebräerbrief, nur kurz in Erinnerung vielleicht, er hat ja ein vollkommenes Opfer dargebracht, um uns vollkommen zu erlösen und eben frei zu kaufen, damit wir für immer vollendet werden in dieser Erlösung. Und eben er ist es. Und so erfahren wir jetzt, das ist der Wille Gottes für den Menschen, der in diesem Fremdherrschaftszustand ist. Gott will, dass der Mensch gerettet wird. So wie es 1. Timotheus sagt, Kapitel 1, von 3 bis 6. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Das heißt, Gott hat es bereitet. Es ist nur die Frage, wer nimmt es an? Weil Gott nicht den Menschen zwangsbeglückt. Es kommt keiner in die ewige Verdammnis ohne seiner Entscheidung. Und es kommt keiner in das Reich Gottes ohne seine Entscheidung. Wie hoch und heilig hält Gott die Entscheidung des Menschen? Die Welt, die will uns entmündigen. Die will uns die Entscheidung abnehmen, indem sie durch Reklame uns einredet, was wir tun sollen. Die Welt will durch Lügen, Verborgen uns manipulieren. Gott führt uns zur Entscheidung, weil Gott keine Manipulierten vor seinen Augen haben will, sondern solche, die aus ganzem Herzen, aller Kraft und aller Seele entschieden haben und ihn angerufen haben. Wer Jesus anruft, sagt einen ganzen Satz. Jesus heißt, Jahwe rettet. Wer das bekennend ausruft, und sagt, ja, das ist mein Glaubensbekenntnis. Jesus allein ist ein Glaubensbekenntnis, das genügt. Allein dieser Name Jesu. Wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Das ist die große Botschaft. Die Tragik war, dass Jesus in seiner Menschwerdung gekommen ist. Und wir lesen im Lukas-Evangelium, wie er da in Nazareth ist, Kapitel 4, ab Vers 18, wo Jesus in der Synagoge ist und anfängt zu lesen. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Der Mensch in seiner Armut ist angesprochen. Er hat mich gesandt zu heilen. Es geht darum, dass der Mensch geheilt werde, die zerbrochenen Herzen sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden, also diese Fremdherrschaft wegnehmen, und den Blinden, dass sie wieder sehend werden, die geistlich blind geworden sind und letztlich nicht mehr erkennen, wo sie manipuliert sind, Zerschlagene in Freiheit zu setzen, um zu verkünden das angenehme Jahr des Herrn. Und er rollte die Buchrolle zusammen und gab sie dem Diener wieder und setzte sich. Und alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Diese Verkündigung, ja des Herrn, das angenehme Ja des Herrn, eben auszurufen, das ist ein Erlassjahr, wo alle Verschuldung aufgehoben wird, wo die Besitzverhältnisse wiederhergestellt werden, die ursprünglich waren bei der Landvergabe Israels. Und so soll der Mensch hergestellt werden und wieder in Besitz bekommen, was er anfänglich besessen hat. Dazu ist er gesandt. Dieses Ja, dieses angenehme Ja des Heiles zu empfangen. In der Synagoge haben sie es gehört, sie waren betroffen. So wie er redet, hat bisher niemand geredet. Und dann kommt so ganz nebenbei eine Bemerkung und sprachen, ist das nicht der Sohn Josefs? Und alles ist verdorben worden. Aller Eindruck, alle Betroffenheit schrumpft zusammen. Das ist ja der Sohn Josefs. Und diese Ansicht war eben falsch. Er ist der Sohn Gottes. Sie haben nicht es erkannt, nicht geglaubt, dass er es ist. Und das ist die Heimtücke der Verkündigung heute, dass Jesus verfremdet wird, klein gemacht wird, eben ein anderer Christus verkündet wird. Und so konnten sie nicht Anteil haben. Diese immense Chance ist da verloren gegangen. Und wenn wir das ein bisschen näher ansehen, als ein Paulus dann im Verhör war vor dem jüdischen Volk, da berichtet er in Vers 17 vom Kapitel 22 Apostelgeschichte, und es geschah mir aber, als ich nach Jerusalem zurückgekehrt war und im Tempel betete, dass ich in eine Verzückung geriet und ihn sah, der zu mir sprach. Eile und geh schnell aus Jerusalem fort, denn sie werden dein Zeugnis über mich nicht annehmen. Das ist der erhöhte Christus, der das dem Paulus sagt. Vers 19 aus dem Kapitel 22 Apostelgeschichte. Und ich sprach, Herr, sie wissen selbst, dass ich die, welche an dich glaubten, ins Gefängnis werfen und in Synagogen schlagen ließ. Und dass auch ich dabei stand, als das Blut deines Zeugen Stephanus vergossen wurde und seine Hinrichtung zustimmte und die Kleider derer verwahrte, die ihn töteten. Und er sprach zu mir, geh hin, denn ich will dich in die Ferne zu den Heiden senden. Das ist der Ratschluss des erhöhten Christus. Zu den Heiden. Drum muss das Evangelium verkündet werden, den Heiden zum Zeugnis. Diese ganze Tragweite dieser Botschaft. Und das halt wieder auch im Epheserbrief, im Kapitel 3, wo Paulus davon redet, nämlich Vers 5, dass in früheren Zeiten, nämlich dass Generationen der Menschenkinder nicht bekannt wurde, gemacht wurde, ist es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist geoffenbart worden, dass nämlich die Heiden Miterben und mit zum Leib Gehörige und Mitteilhaber an seiner Verheißung sind in Christus durch das Evangelium. Die Heiden werden Miterben, Mitteilhaber. Und eben sie gehören eben mit Israel zusammen, nicht neben Israel, mit Israel zusammen an dieser Verheißung, aber immer in Christus. Das Um und Auf ist, ob du in Christus bist. Es genügt dir nicht, dass du an Christus glaubst. Du musst in Christus sein. Und du bist in Christus, weil du ihn glaubend aufgenommen hast. Und zwar wieder, nicht einfach wieder mit seinem Ego aufgenommen, sondern indem du dich unterworfen hast unter Christus. Wie ein Saulus, der sagt, was willst du, Herr, dass ich tue? Und so bekommen wir Anteil. Und das ist das Große, was hier gesagt worden ist. Und jetzt wollen wir dem ein bisschen nachgehen, wie können wir dieses Evangelium, diese Inhalte weitergeben. Ja, es ist wirklich notwendig, dass wir da mit größter Wachsamkeit und mit Respekt und mit Weisheit vorgehen. Und so sagen die Sprüche, Kapitel 11, Vers 30, die Frucht des Gerechten ist ein Baum des Lebens und der Weise gewinnt Seelen. Bevor wir das Evangelium verkünden, sollen wir solch eine Seele gewinnen, ein Vertrauensverhältnis herstellen, eine Basis, wo wir einander mitteilen können. Wir gehen oft in dieser falschen Art zu evangelisieren, indem wir eben uns bepackt haben mit der Botschaft des Evangeliums und platzen es überall hinaus. Aber du hast noch gar keine Seele gewonnen. Daher wird deine Verkündigung ins Leere gehen. Seele gewinnen, Menschen gewinnen. So wie Jesus einen Nathanael liebevoll anschaut und sagt, ein wahrhaftiger Israelit. Und er sagt, woher kennst du mich? Und er sagt, ich habe dich schon gesehen, als du unter dem Feigenbaum warst. Und Nathanael wusste ganz genau, was ihn damals beschäftigt hat. Und da hat er auf mich geschaut. Er hat Aufmerksamkeit mir gebracht. Das hat ihn betroffen gemacht. Wir müssen den Menschen so begegnen, dass sie merken, wir bringen ihm eine Aufmerksamkeit entgegen, in der seine Würde, der Respekt geachtet wird. Gehen wir in Kapitel 14 der Weisheitssprüche, da ist immer eben viel Weisheit da. Vers 25, ein Zeuge der Wahrheit rettet Seelen. Wer aber Lügen vorbringt, der ist ein Betrüger. Wir verkünden das Evangelium als Zeugnis, das heißt, dass wir selbst auch schon erfahren haben, gefunden haben, wo ich sage, ja, ich habe es entdeckt, ich will das dir weitergeben, was ich gefunden habe. Den Reichtum der Vergebung, den Frieden, die Hoffnung, die Zuversicht, die Freude, das Wissen, ich bin nicht vergessen, ich bin erkannt von einem liebenden Gott, ich bin einer, der mich jetzt führt und leitet. Ich bin unter seiner Hand, seinem Schutz. Und das möchte ich dir weiter erzählen, wie du das finden kannst, was ich da entdeckt habe. Aber nicht wieder so von oben herab, ich habe es und du hast es nicht. Da demütigen wir den Menschen. Sondern ich will einfach, weil du mir so viel wert bist, will ich dir das Wertvollste, was ich kenne, geben. Und das ist das Evangelium. Und das ist die wunderbare Botschaft. Und so gehen wir weiter in Kapitel 24, Vers 11. Er rettet die zum Tod geschleppt werden und die zur Schlachtbank wanken, halte zurück. Schaut, und das ist die Situation. Haben wir ein ernstliches Mitempfinden, da gehen Menschen in die ewige Verdammnis hinein. Wenn wir auf der Autobahn fahren und da wirklich wo feststellen, da ist jetzt eine Katastrophe, da werden wir doch andere warnen und sagen, bitte, halt jetzt an. Fahr nicht mehr weiter. Die Brücke da vorne ist eingebrochen. Mit Empfinden haben für die, die verloren gehen. Ja, aber so wieder eben mit einer Liebe und einer Wertschätzung, wie die ersten Jünger es weitergegeben haben. Da waren Johannes Jünger. Und Johannes sagt, seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Und die gehen sofort Jesus nach. Und Jesus fragt sie, was wollt ihr? Und Jesus sagt, kommt und seht. Ihr dürft sehen, wo ich lebe, was ich tue. Und so verbrachten sie eine beachtliche Zeit. Und Vers 40 im 1. Johannes, im Johannesevangelium Kapitel 1 steht, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer von den beiden, die es von Johannes gehört hatten und ihnen nachgefolgt waren. Und diese finden zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm, wir haben den Messias gefunden, das heißt übersetzt den Gesalbten. Also Andreas sagt es seinem Bruder, eben dem Simon, wir haben denn die Erwartung von Israel, den Messias gefunden. Es ist uns klar, er ist der Messias. Es ist uns jetzt ganz klar. Johannes hat hingewiesen und wie Jesus jetzt zu uns geredet hat, sie geben es weiter. Der kann nicht sagen, naja, übermorgen werde ich es ihm sagen. Das war das allererste, was er dem Simon sagt. Oder schauen wir uns das an bei Philippus, und Vers 45. Philippus findet den Nathanael und spricht zu ihm. Wir haben den gefunden, von welchem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben. Jesus, den Sohn Josefs von Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm, kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm, komm und sieh, schau das einfach an. Und da spricht dann Jesus ihn an. Und Nathanael sagt dann, Rabbi, du bist der Sohn Gottes. Du bist der König von Israel. Das ist Evangelisieren. Das, was wir entdeckt haben im Glauben, das geben wir jetzt weiter mit einer Liebe, in einer Schlichtheit, in einer Einfachheit und in einer Freude. Und so ist eben, dass wir in diese neue Ordnung, wir sind eine neue Schöpfung in Christus, wie der Korintherbrief 2 sagt. Aber diese Botschaft ist letztlich und soll immer wieder eine Botschaft des Friedens sein. Gott, so haben wir heute in der Früh in unserer Gebetsvorbereitung gehört, hat Gedanken des Friedens. Wisst, Gott richtet uns, damit wir wieder zurechtgerichtet sind, am richtigen Platz sind und damit dann Friede da ist. Gott richtet nicht, damit wir verdammt werden, jetzt in dieser Zeit. Wenn das Evangelium verkündet wird, ist es ein Gericht zur Rettung für uns. Erst am Schluss, wenn alle Möglichkeiten abgelehnt wurden, wo sie das Wort Gottes nicht annehmen wollten, sagt eben dann der Petrusbrief. Und daher nicht glauben wollten, ist er zum Gericht, zum Verhängnis, zum Fall geworden. Und das sollte uns bewusst sein. Dieses Ringen um Gottes Offenbarung. Und so gehen wir jetzt an Jesaja in Kapitel 52, wo wir schon diese berühmte Stelle haben, wo in Vers 7 dann steht, wie lieblich sind auf den Bergen die Füße der Freudenboten, die Frieden verkündigt, der gute Botschaft bringt, der das Heil verkündigt, der zu Zion sagt, dein Gott herrscht als König. Da ist die Stimme deiner Wächter. Sie werden ihre Stimme erheben und miteinander jauchzen, denn mit eigenen Augen werden sie es sehen, wenn der Herr wieder nach Zion kommt. Es ist die Botschaft des Friedens. Wir erwarten, wenn wir unser Haupt erheben, wenn Christus wiederkommt, ihn im Frieden. Das ist die große Botschaft. Seine Verkündigung geschieht im Frieden. Freilich muss uns auch klar sein, wie ein Paulus, auf dem Areopag in Athen auch warnte, nämlich dass die Menschen, nachdem sie jetzt gehört haben, dass eben der unbekannte Gott der ist, der ihnen bekannt werden soll, und der einen Menschen, nämlich Jesus Christus, eingesetzt hat als Richter, weil er ihn aus den Toten erweckt hat. Und so tut nun Buße. Und es ist interessant, es heißt dann, nämlich so wunderbar, diese Botschaft, die da wir hören, nun hat zwar Gott über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen, Vers 30, jetzt aber gebietet er allen Menschen überall Buße zu tun. Wer einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis in Gerechtigkeit richten wird, durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und den er für alle beglaubigte, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat. Gott sieht über unsere vorhergegangenen Fehler hinweg. Aber jetzt tue Buße. Jetzt mache eine Entscheidung. Jetzt kannst du nicht mehr sagen, gut, Paulus, wir haben dich jetzt gehört, wir wollen dich ein anderes Mal wieder einmal hören, gelegentlich. So geht es nicht. Jetzt ist diese Zeit der Gnade. Jetzt ist diese Stunde, wo du gerettet werden kannst. Dieses Jetzt Gottes ernst nehmen. Und das ist, das uns dann groß macht, dass wir, wie im Kolosserbrief, wir dann in Kapitel 4, ab Vers 5 dann sehen, wandelt in Weisheit denen gegenüber, die außerhalb der Gemeinde sind, eben den Ungläubigen, und kauft die Zeit aus. Eure Worte sei alle Zeit in Gnade mit Salz gewürzt, damit ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Unser Wort sei in Gnade. Wisst, wir sind manchmal so Propheten, die einen Zorn verkünden wollen. Und wir fühlen uns dabei mächtig und mutig, dass wir den Menschen jetzt vom Zorn Gottes verkünden. Hier heißt es, unser Wort soll Gnade sein. Mit Salz gewürzt, das heißt, dass wir Appetit bekommen für das, was geredet wird. Und wir sollen wissen, wie wir jedem Einzelnen antworten, der uns Fragen stellt. Und es ist wirklich gut. Wie oft sind wir in der Situation, dass wir die Antwort nicht hatten? Dann setzen wir uns zu Hause hin und suchen wir, wie werde ich das nächste Mal Antwort geben? Oder schreiben wir dem, wo wir unser Gespräch beendet haben, du, ich habe dir da nicht antworten können, es hat mich beschäftigt, ich möchte dir jetzt sagen, was ich als die Antwort erkenne und jetzt wahrnehmen möchte. Und das ist wunderbar. Und das ist jetzt alles, so wie auch der erste Petrus sagt, etwas, wo wir nicht daraus ein System, eine Technik, eine Methode machen zu evangelisieren. Es geht darum, dass wir bereit sein, alle Zeit Rechenschaft zu geben über unseren Glauben, unsere Hoffnung. Das heißt, wir lassen jeden Menschen hineinschauen in unser Leben, wo wir unsere Hoffnung finden, unseren Frieden finden, unsere Freude und Dankbarkeit und uns die Liebe zu den Menschen. Und so ist 1. Petrus Kapitel 3, ab Vers 15 vielleicht, sondern heiligt vielmehr Gott, den Herrn, in eurem Herzen. Das ist einmal der Anfang. Ist diese Verbundenheit mit Jesus Christus in meinem Herzen lebendig, immer wieder? Habe ich den Herrn geheiligt in meinem Herzen? Dann kann sich das fortsetzen. Seid aber allezeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Er sagt nicht über die Hoffnung, die ihr meint, dass ihr sie habt, sondern die in euch ist. Der Ungläubige stellt fest, in diesem Menschen ist eine Hoffnung, die ich nicht habe. Er stellt fest, dass du eine Hoffnung in dir hast. Und da gibst du jetzt Rechenschaft. Und da heißt es weiter, nämlich, und zwar mit Sanftmut und Ehrerbietung, und bewahrt ein gutes Gewissen, damit die, welche euren guten Wandel in Christus verlästern, zuschanden werden, in dem, worin sie euch als Übeltäter verleumden mögen. Wir antworten in Sanftmut, in Ehrerbietung. Wir treten oft als so Sieger auf in der Verkündigung, im Evangelium. Das ist ein Schaden. Wir treten in Sanftmut auf, sanft wie die Tauben, in Ehrerbietung. Da ist Respekt vor jedem Menschen da, wie immer er ist. Er ist ja vor dem Herrn verantwortlich und nicht vor uns. Und so sollen wir den Menschen dienen, dem Evangelium. Und eben letztlich geht es darum, dass Friede verkündet wird. Und so will ich das ein bisschen vielleicht doch abkürzen. ist Apostelgeschichte 10, Vers 36. Wird ein Petrus im Haus des Cornelius gerufen und erhört, was da mit Cornelius passiert ist, wie er eine Erfahrung mit einem Engel Gottes gemacht hat. Und da sagt er dann das Wort, das er den Kindern Israels gesandt hat, vielleicht 35 vorher schon. Und da wusste nämlich Petrus, dass in jedem Volk derjenige ihm angenehm ist, der ihn fürchtet und Gerechtigkeit übt. Gottesfurcht, wenn das in einem Menschen ist und Gerechtigkeit tut. Und dann verkündet er eben das Wort, das er den Kindern Israel gesagt hat, indem er Frieden verkünden ließ durch Jesus Christus, welcher Herr über alle ist. Es wird Frieden durch Jesus Christus verkündet. Und da ist dann die ganze Botschaft, dass in ihm Vergebung der Sünden ist, dass er auferstanden ist und dass er eben durch Zeichen und Wunder bestätigt worden ist. Und die Zuhörten jubelten, empfingen den Heiligen Geist und priesen die Taten Gottes unter ihnen. Und das ist das Wunderbare und Große. Es ist der Gott, der Frieden gebracht hat. Und so wollen wir das auch ein bisschen hören, dann in der Apostelgeschichte im Kapitel 9, wo eben die ganze Gemeinde trotz aller Verfolgungen in diesen Frieden gekommen ist. Kapitel 9, Vers 31. So haben nun die Gemeinden Frieden in ganz Judäa und Galiläa und Samaria und wurden auferbaut und wandelten in der Furcht des Herrn und wuchsen durch den Beistand des Heiligen Geistes. Eine Gemeinde wandelt in der Furcht des Herrn, hat Frieden untereinander. Es ist kein Streit in der Gemeinde, keine Spaltung. Und der Herr gibt Wachstum durch den Geist. Das ist diese Gabe Gottes, dieser Friede, und den wir auch im Römerbrief noch als Grundlage im Kapitel 15, Vers 13 so wunderbar hören. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und mit Frieden im Heiligen, im Glauben, dass ihr überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Also Gott ist er, Gott, den ich erlebe als einen, der mir Hoffnung bringt. Und er füllt uns mit Frieden. Mit Frieden. Und mit Frieden im Glauben. Und mit Freude über Gott. Dass ihr überströmt. Das ist dann Evangelisieren, das Überströmen. Dass ihr überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Es ist was Überfließendes da, ein Überströmen da. Und es ist durch den Geist gewirkt. Es ist Liebe da, es ist innere Friede, das heißt auch Zufriedenheit da. Nicht, dass wir immer auch so unter Druck kommen und sagen, jetzt haben wir noch immer keinen bekehrt, wir haben noch immer nicht einen gewonnen. Das sind falsche Wege. Unser Zeugnis unseres Friedens, wir können nur weitergeben, was wir selber empfangen haben. Und so wollen wir so mit dem Herrn verbunden bleiben. Und der Herr wird uns senden, zu seinen Zeugen machen. Ihr werdet meine Zeugen sein, dort, wo ihr hingestellt werdet. Amen. Und so wollen wir im Gebet erheben. Herr Jesus Christus, dein Kommen in Herrlichkeit ist uns so nahe vor Augen. Und wir haben unsere Hoffnung und Zuversicht, dass du uns auch zubereitest, dass wir untadelig vor dir erscheinen bei deiner Wiederkunft, dass du uns bewahrst vor aller Verurteilung, weil du es bist, der uns heiligt und festigt. Aber gib, dass wir deinem Auftrag, dass wir das Evangelium vom Reich den Heiden verkünden zum Zeugnis, nicht aufgeben. Aber, Herr, du siehst auch unser ganzes Leben. Bereite uns immer mehr so zu, dass wir wirklich überströmend sind in Freude, in der Hoffnung, in der Sanftmut, in der Ehrerbietung, Menschen so zu begegnen, dass wir eine Seele gewinnen, dass wir sie an der Hand nehmen können und zu dir führen können. Vater, wir wissen, letztlich bist du es, der die Menschen zu Jesus führt. Aber ich danke dir, dass du uns in den Dienst nimmst, dass wir dem Evangelium ein Zeugnis sein dürfen, den Heiden.